Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
Was ist eigentlich großer Glaube? Was macht für dich großen Glauben aus? Was kennzeichnet für dich großen Glauben? Wie sieht das aus? Wann sagst du, wow, solch einen Glauben hätte ich auch gern? Wow, was für ein großer Glaube. Wir sind in unserer Serie Voll Vertrauen und Arthur hat das schon gesagt, angelehnt an das Buch. Und Arthur hat vor 2 Wochen gepredigt und hat deutlich gemacht, dass wenn wir über Vertrauen sprechen und Glauben, dann hängt das sehr, sehr eng miteinander zusammen. Wenn wir über Glauben sprechen, dann geht es auch um die Frage, woran wir glauben, was wir für wahr halten und was wir für eine Lüge halten. Aber viel entscheidender ist es, dass Glauben ein Beziehungsbegriff ist. Also dass es darum geht, wenn ich jemandem glaube, dass ich ihm vertraue. Tiefes Vertrauen oder voll Vertrauen zu sein, bedeutet daher auch voller Glauben zu sein. Voller Glauben zu sein. Und wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir mal ein bisschen auf die Sprache von Jesus achten, dann gibt es für Jesus Menschen, die nicht glauben. Also er spricht Unglauben an, er spricht Kleinglauben an und an einigen wenigen Stellen spricht er auch besonders großen Glauben an. Genau genommen gibt es 2 konkrete Situationen, in denen Jesus den Glauben einer bestimmten Person in besonderer Weise lobt, weil sie einen besonders großen Glauben hat. Nun, wie kennzeichnet sich denn dieser große Glauben? Ich weiß nicht, was du so vor Augen hast, welche Menschen du vor Augen hast, was für eine Haltung, welche Überzeugung, was großen Glauben ausmacht. Ich glaube, es lohnt sich mal auf diese 2 Situationen zu gucken. Eine erwähne ich nur kurz und in die andere möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen, um dem ein bisschen auf die Spur zu gehen und herauszufinden, was kennzeichnet großen Glauben. Die erste Stelle ist die, die wir in Matthäus 15 nachlesen können. Da kommt eine nichtjüdische Frau zu Jesus, ihre Tochter wird von bösen Mächten gequält. Jesus schlägt zunächst ihre Bitte ab, weil er sich auf das Volk Israel, auf die Juden konzentrieren will und sie nicht zum Volk gehört. Aber die Frau bleibt hartnäckig. Die lässt sich von Jesus nicht einfach abwimmeln. Sie bleibt an Jesus dran, sie klammert sich an ihn, sie fängt an zu diskutieren, sie bringt Argumente und lässt nicht ab von Jesus. Und irgendwann, Matthäus 15, Vers 28, lesen wir dann, dass Jesus sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du es willst. Und tatsächlich, ihre Tochter wird geheilt. Ein Beispiel für einen großen Glauben. Ein anderes Beispiel, was ähnlich ist, worauf wir ein bisschen genauer eingehen wollen, ist das Beispiel des römischen Hauptmanns. Wir lesen das an unterschiedlichen Evangelien. Wir schauen uns das heute Matthäus-Evangelium etwas genauer an. Matthäus 8 ab Vers 5. Falls du eine Bibel dabei hast, schau gern mit rein. Ansonsten kannst du das gerne vorne mitlesen. Vers 5. Als Jesus in Kapernaum eintrat, trat der dort stationierte Hauptmann an ihn heran. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Da entgegnete der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja auch dem Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu einem von ihnen, geh, dann geht er. Und zu einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören, und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte: Ich versichere euch, solch einen großen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Und in Vers 13 lesen wir dann, dass Jesus zum Hauptmann sagt: Du kannst gehen, was du mir zugetraut hast, soll geschehen. Und zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Nun, was macht diesen Glauben zu einem großen Glauben? Ich glaube, der erste Schlüssel, den wir hier beim römischen Hauptmann sehen, ist der Blick auf sich selbst. Er erkennt hier seine eigene Begrenzung, seine eigene Ohnmacht. Vers 8: Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Nun, wir dürfen hier nicht den Fehler machen, uns zu denken, oh, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein kleines Häufchen Elend mit ganz, ganz vielen Minderwertigkeitskomplexen, der hält von sich nichts und deshalb spricht er das. Nein, das war ein römischer Hauptmann, der mindestens 100 Soldaten unter sich hatte. Der hat Karriere gemacht, in denen er viele Erfolge erzielt hat. Er war jemand, der ein hohes Ansehen hatte, eine hohe Autorität hatte, der sehr großen Einfluss hatte, der viel Macht hatte. Wir haben das ja gelesen, er sagt Leuten, was sie zu tun haben, und sie tun es. Er sagt jemandem, geh, und er geht. Er sagt jemandem, komm, und er kommt. Ein Mann mit großer Macht, mit großem Einfluss und großer Autorität. In anderen Evangelien lesen wir, dass er auch sehr reich sein muss, weil er den Aufbau des Tempels mit ermöglichte oder finanzierte. Ein Mann, der sich sehr viel auf sich selber einbilden konnte und der dennoch an dieser Stelle zu Jesus kommt, zuerst mal sagt: Herr, und dann: Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Und was hier passiert ist, dass der römische Hauptmann versteht, egal wie groß und mächtig und einflussreich ich unter menschlichen Gesichtspunkten bin, im Verhältnis zu dem, wem ich hier gerade begegne, im Verhältnis zu Jesus Christus, dem ich hier begegne, den er seinen Herrn nennt, bin ich so klein, dass ich es eigentlich noch nicht mal würdig wäre und wert wäre, dass er zu mir nach Hause kommt. Und das ist doch verwunderlich. Das war ein mächtiger und reicher Mann mit großer Autorität, aber er versteht, das hier liegt nicht in meiner Kraft. Das größte Hindernis für einen großen Glauben ist nicht Angst oder Zweifel oder Kleinglaube. Das größte Hindernis für einen großen Glauben ist Stolz. Weil Stolz mich daran hindert, meine eigene Ohnmacht einzugestehen und Hilfe bei demjenigen zu suchen, der mir wirklich helfen kann. Solange ich glaube, ich schaffe das schon. Solange ich glaube, es kommt auf mich, auf meine Kraft, auf meine Weisheit, auf mich an, werde ich mein Vertrauen nicht auf Gott setzen und keinen großen Glauben haben. Der Stolz sagt uns: Du schaffst das. Glaub an dich. Du kannst das. Und hindert uns daran, zu Jesus zu laufen und einzugestehen: Egal wie viel ich kann, egal wie viel ich habe, egal was ich schon geschafft habe, das kann ich nicht. Deshalb komme ich zu dir. Und deshalb sagt er: Nur ein Wort von dir genügt. Und er argumentiert ja auch, er erklärt ja auch, warum er dieser Überzeugung ist. Er sagt: Hey, selbst ich bin nicht Gott und ich habe Menschen unter mir und denen sage ich, was sie zu tun haben, und sie tun es. Und er erkennt in dem Moment, oder er bringt sein Vertrauen, seinen großen Glauben hier in diesem Moment zum Ausdruck, indem er sagt: Nur ein Wort von dir genügt. Und mein Diener, der zu Hause krank liegt, wird gesund. Und damit macht er deutlich, dass er ihn als Gott anerkennt. Als derjenige, der am ganz Anfang ein Wort sprach und aus Dunkelheit wurde Licht. Er erkennt, dass er hier vor Gott steht, der Unmögliches nur durch ein Wort schaffen kann, der aus nichts etwas bewirkt. Dir ist nichts unmöglich. Du bist Gott. Deshalb sprichst du bitte ein Wort und mein Diener ist gesund. Er weiß, Jesus muss noch nicht mal zu ihm nach Hause kommen. Er muss noch nicht mal in einem Raum mit ihm sein. Er muss ihn noch nicht mal sehen. Er muss ihn nicht berühren. Er muss noch nicht mal seinen Namen wissen oder irgendetwas. Ein Wort von Gott genügt. Ein Wort von Christus genügt. Trotz all der Entfernung. Und dieser Mensch wird gesund. Er versteht, hier braucht es keinen Befehl von mir. Hier braucht es ein Wort von Gott. Großer Glaube zeigt sich im Vertrauen an Gottes Größe. Wir könnten hier zusammenfassen, nun, großer Glaube erkennt die eigene Ohnmacht und gleichzeitig Gottes Allmacht. Großer Glaube kommt dort zum Ausdruck, wo ich meine eigene Ohnmacht erkenne, aber die Größe und Allmacht Gottes erkenne. Nun, es gibt manchmal ein kleines Missverständnis, wenn es um großen Glauben geht. Manchmal, wenn ich in Seelsorgesituationen bin, dann merke ich, dass Menschen unter einem Druck stehen. Dass Menschen für Dinge beten, sei es in Krankheit, in verschiedenen Krisen. Und da gibt es eine gewisse Angst. Was ist, wenn mein Glaube zu klein ist? Nun, wie sieht's aus mit dem kleinen und dem großen Glauben? Jesus spricht das an. Für Jesus gibt es nicht nur Glaube oder Nichtglaube. Es gibt auch kleinen Glauben und es gibt großen Glauben. Und er bemängelt zum Beispiel bei seinen Jüngern häufig oder an einigen Stellen ihren kleinen Glauben. Zum Beispiel, als sie auf dem See Genezareth sind und es kommt ein Sturm auf. Jesus schläft, die Jünger geraten in Panik und wecken Jesus auf. Und Jesus sagt zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Jesus kritisiert hier oder bemängelt hier den kleinen Glauben. Und wir merken hier, was ist das Problem? Nun, vielleicht der erste Part von dem, was wir beim Hauptmann sehen, die eigene Ohnmacht zu spüren, ich glaube, das spürten sie in dem Moment. Aber was hat ihnen gefehlt zum großen Glauben? Es ist das tiefe Vertrauen in die Allmacht Gottes. Sie saßen mit Gott im Boot. Sie spürten die eigene Ohnmacht. Aber ihnen fehlte das Vertrauen, der große Glaube an einen Gott, an Jesus Christus und an seine Macht. Nun, wie ist das mit dem kleinen Glauben? Wenn wir in Lukas 17, Vers 5 und 6 lesen, da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. In anderen Evangelien ist manchmal das Beispiel mit dem Berge versetzen, hier ist das mit dem Maulbeerbaum verpflanzen. Nun, ich glaube, dass diese Stelle häufig etwas falsch verstanden wird. Als ich das gelesen habe, habe ich mich so dran erinnert, an so eine Situation, als ich Jugendlicher war, ist schon lange her, da gab es so einen fiesen Spruch. Jugendliche sind halt noch nicht so ganz erwachsen, deshalb sagen sie viele dumme Sachen, so außer die Jugendlichen heute, die sind viel schlauer. Und damals war es so, wenn man jemanden richtig fertig machen wollte, weil er irgendetwas gemacht hat und irgendwas nicht geschafft hat, ja, irgendwie irgendwo versagt hat, so, dann gab es einen miesen Spruch, wo man sagt, boah, Brot kann schimmeln, was kannst du? Ist nicht nett, ne? So, aber wisst ihr, wenn man Jesus hier falsch versteht, könnte man ihm vorwerfen, so gemein zu den Jüngern zu sein. Als würde er sagen, Leute, das ist doch eigentlich, stellt euch mal vor, Jemand hat einen Glauben, der ist so klein wie ein Senfkorn. Was denkt ihr über ihn? Und die Jünger würden sagen, oh, was, so klein, was sind das für Kleingläubige? Und dann wird Jesus sagen, ja, und wisst ihr was? Euer Glaube ist noch viel kleiner. Nicht sehr ermutigend, nicht sehr motivierend. Aber das sagt Jesus nicht. Jesus sagt hier nicht, hättet ihr bloß so einen Glauben, der mindestens so winzig wäre wie ein Senfkorn. Er beurteilt hier nicht die Größe ihres Glaubens. Ja, an anderen Stellen bemängelt er ihren Kleinglauben. Aber ich glaube, an dieser Stelle will er nicht sagen, boah Leute, euer Glaube, der ist noch nicht mal so groß wie ein Senfkorn. Und Senfkorn war sozusagen die kleinste Einheit, die man sich damals so denken konnte. Aber das ist nicht die Botschaft, die Jesus an sie hat. Was Jesus ihnen stattdessen sagen will ist, und das ist wichtig zu verstehen, nicht in allen Übersetzungen steht bei Vers 6 auch das Wort aber. Der Herr aber sprach. Die Jünger kommen ja hier eigentlich mit einem guten Wunsch zu Jesus. Sie ihm sagen, mehre uns den Glauben. Also mach unseren Glauben größer. Sie haben viel erlebt, was Jesus tat und merken, also so groß wie bei Jesus ist unser Glaube nicht. Also ist ihre logische Schlussfolgerung, unser Glaube muss größer werden, damit wir auch größere Dinge tun können. Und die Botschaft, die Jesus für sie an dem Punkt hat, ist, wisst ihr was? Euer Glaube ist nicht riesig, aber auch ein kleiner Glaube kann scheinbar Unmögliches bewirken. Er will ihnen damit sagen, und auch wenn euer Glaube so klein ist wie so ein kleines Senfkorn, wird das Gott nicht daran hindern, auch durch diesen kleinen Glauben scheinbar Unmögliches zu bewirken. Denn ansonsten, ich weiß nicht, ich habe mal ein bisschen geguckt in der Kirchengeschichte oder auch damals in der Apostelgeschichte, mir ist keine Situation bekannt, wo irgendwelche Menschen durch Glauben Berge versetzt haben. Oder auch Maulbeerbäume einfach ins Meer. Also Maulbeerbäume haben sehr, sehr tiefe Wurzeln. Also sie gelten als Bäume, die fast unmöglich sind, wenn sie einmal groß und stark sind, die irgendwie zu versetzen. Und dann noch ins Meer, ins Salzwasser, das ist der sichere Tod dafür. Jesus geht es nicht darum, oh, ich fände es so schön, wenn ihr mal ein paar Berge versetzt oder ein paar Maulbeerbäume. Das ist nicht im Sinne Gottes. Gott hat die Berge so positioniert und er hat das eigentlich ganz gut gemacht. Er hat keinen Bedarf daran, dass wir das Ganze noch mal ein bisschen umpositionieren, ein paar Berge verschieben und so etwas. Darum geht es ihm nicht. Es geht ihm darum, deutlich zu machen, auch die Dinge, die für euch völlig undenkbar sind, völlig unrealistisch sind, sind mit einem Glauben, der so winzig ist, dennoch möglich. Egal wie klein dein Glaube ist, er wird Gottes Allmacht niemals limitieren. Egal wie klein dein Glaube ist, es wird Gott niemals daran hindern können, Dinge zu tun, die scheinbar unmöglich sind. Und deshalb, glaube ich, gilt diese Botschaft auch für dich und für mich heute. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt manchmal Dinge, für die ich bete und die ich eigentlich fast nicht für möglich halte, dass diese Dinge sich verändern. Aber mich ermutigt diese Stelle, dass Gott zu mir sagt, Erwin, ja, auch wenn du den Eindruck hast, dein Glaube ist gerade winzig klein, aber ich kann auch mit diesem bisschen, was du hast, Unmögliches tun und verändern. Und das ist die Botschaft Gottes an dich heute. Voller Verzweiflung und in jeder Aussichtslosigkeit möchte er, dass du ganz neu all dein Vertrauen auf ihn wirfst und sagst, ja Gott, ich glaube, dass dir nichts unmöglich ist. Unsere menschliche Logik ist häufig so, kleiner Glaube, kleine Wirkung, großer Glaube, große Wirkung. Ja, so ähnlich wie, naja, ich kann irgendwie einen Haufen Sand von A nach B bringen und kleiner Glaube bedeutet halt, ich habe eine Schaufel, ja, da kann ich Sand transportieren. Großer Glaube bedeutet, ich habe einen Bagger, dann kann ich halt mehr auf einmal bewegen und transportieren. Aber Gott macht hier deutlich, diese menschliche Logik ist nicht die Logik, nach der Gott wirkt. Bei Gott bedeutet nicht kleiner Glaube kleine Wirkung, großer Glaube große Wirkung. Wann hat Jesus dem Hauptmann zugesagt, dass er kommt und heilt? Als er seinen großen Glauben gesehen hat? Nein. Schon als der Hauptmann zu ihm kam und ihn darum gebeten hat, dann sagt Jesus, okay, komm, ich komme zu dir. Und dann zeigt sich erst der große Glaube. Aber Gott heilt nicht aufgrund der Größe eines Glaubens, sondern aufgrund seiner Weisheit und seiner Macht. Für Gott ist nichts unmöglich, auch wenn mein Glaube winzig ist. Und in manchen Situationen ist das sehr wichtig, denn manchmal geraten wir unter diesen Druck und wir denken, auf unseren Glauben kommt es an. Manchmal gibt es dieses Verständnis von großem Glauben, dass Großglauben bedeutet, sich total sicher zu sein, dass Gott ein Wunder nicht nur tun kann, sondern auch auf jeden Fall tut. Eine klare Vorstellung zu haben, was Gottes Wille ist und um jeden Preis an dieser Vorstellung festhalten. Den letzten Funken Zweifel in meinem Herzen irgendwie zu überwinden, wegzutun. Das Hauptproblem bei diesem, ich sag mal, selbstsicheren Verständnis von großem Glauben ist, dass es da plötzlich total von mir abhängt. Von der Größe meines Glaubens. Wenn ich es nicht schaffe, jeden Zweifel zu überwinden, kann Gott das nicht tun. Weil ich nicht genug glaube, wird mein Kind nicht gesund. Weil ich noch gezweifelt habe, ist dieser Mensch vielleicht gestorben. Manche Menschen verzichten auf notwendige Schritte, Vorsorgen, Therapien, weil es ihr Verständnis von großem Glauben ist, dass wenn sie das tun würden, dass ein Eingeständnis wäre, dass sie Gott doch nicht ganz vertrauen oder glauben. Manche Menschen haben sich von im Sterben liegenden Angehörigen nicht verabschiedet, weil sie Angst hatten, dass es ein Zeichen für Kleinglaube wäre. Und damit vielleicht einer Heilung sogar im Wege stehen würde. Es bringt viel Schmerz, Enttäuschung und Verletzung mit sich, wenn wir hier plötzlich unter einen religiösen Druck geraten, voller Angst, dass unser Glaube nicht reicht, dass wir vielleicht irgendwas falsch machen könnten und es am Ende an uns liegt, dass Gott ein bestimmtes Wunder nicht tut. Es macht Glauben und Vertrauen zu einer eigenen Leistung und versetzt uns unter großen Leistungsdruck. Aber großer Glaube ist nicht die Sicherheit, genau zu wissen, was passieren wird. Großer Glaube ist das Klammern an Gott inmitten aller Ungewissheit. Großer Glaube ist das Festhalten, das sich auf Gott werfen und zu sagen, Gott, nur einem kann ich hier vertrauen und das bist du. Nur auf einen darf ich hoffen und das bist du. Nur einer ist in der Lage, dieses Wunder zu tun und das bist du. Und deshalb werfe ich in all meiner Unwissenheit, in all meiner Unklarheit, all mein Vertrauen auf dich, weil es nur einen gibt, dem ich zutraue, dass er das tun kann. Und das bist du. Thomas Harry drückt das in seinem Buch so aus. Die Größe meines Glaubens ergibt sich nicht durch etwas, was ich selbst bin, kann oder tue. Sie ergibt sich allein aus der Größe der Person, der ich vertraue. Nun, man kann hier wiederum auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und denken, naja, dann spielt die Größe des Glaubens also keine Rolle, weil es kommt ja auf die Größe Gottes an und nicht auf die Größe meines Glaubens, oder? Nein, die Größe des Glaubens ist nicht irrelevant, sie ist nicht unwichtig. Die Größe deines Glaubens macht einen großen Unterschied in deinem Leben. Deshalb spricht Jesus kleinen Glauben an und er spricht großen Glauben an. Aber nicht im Sinne von, erst wenn dein Glaube eine bestimmte Größe hat, werde ich auch eine gewisse Bitte erfüllen. Das nicht. Aber großer Glaube macht mich frei von der Last, es selber schaffen zu müssen, selber Gott sein zu müssen. Wie groß ist gerade mein Glaube, meine Überzeugung, meine Sicherheit, sondern auch in all meiner Unsicherheit werfe ich all mein Vertrauen auf dich. Ich schaue auf dich, ich suche dich, weil ich weiß, du bist derjenige, der groß ist. Und umso mehr ich das tue, umso mehr ich seine Nähe suche, umso größer wird mein Vertrauen in ihn. Großer Glaube lässt mich immer wieder zu Gott gehen und ihn um Hilfe bitten. Und wer bittet, dem wird gegeben. Ja, ich glaube, dass Menschen mit großem Glauben viel mehr mit Gott erleben als Menschen mit kleinem Glauben. Weil Menschen mit kleinem Glauben gar nicht zu Gott gehen und etwas von ihm suchen, sondern sich lieber auf sich verlassen. Groß zu glauben bedeutet, sich seiner Ohnmacht immer wieder bewusst zu werden, Gottes Nähe zu suchen und Dinge von ihm zu erbitten und dann zu erleben, wie Gott Gebet hört. Großer Glaube wird inmitten größter Krisen einen tiefen Frieden geben, der nicht von dieser Welt ist. Die Jünger hatten da gerade kein tiefes Vertrauen in Jesus mitten auf dem See. Sie gerieten in Panik. Und in solchen Situationen macht es einen großen Unterschied, ob ich einen kleinen Glauben habe oder aber ein tiefes Vertrauen und großen Glauben. Großer Glaube wird sich am Ende in einem tiefen Vertrauen in Gott zeigen. Ja, Gott wünscht sich solch einen großen Glauben. Er wünscht sich so einen großen Glauben. Nun ist am Ende aber dann die Frage, ja, wie ist es dann? Wenn irgendwie es vor allem auf die Größe Gottes ankommt und er doch sich einen großen Glauben auch in mir wünscht, was bedeutet das? Wie wird mein Glauben eigentlich groß? Ich glaube, die zentrale Frage, die uns da weiterbringt, ist die Frage, wem glaubst du? Wem vertraust du? Vor ein paar Monaten bekamen wir einen Anruf, Nelly und ich, und da war jemand dran, der erzählte, dass wir vor circa einem Jahr einen Vertrag abgeschlossen haben, so ein Abo, und wir haben leider die Kündigungsfrist verpasst, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, telefonisch eine Sonderkündigung vorzunehmen. Dafür haben wir aber nur noch ganz wenig Zeit, und wenn wir das machen, dann kostet das nur 80 Euro. Wenn wir das nicht machen, müssen wir die gesamte Jahresgebühr im nächsten Jahr zahlen, was mehrere hundert Euro gewesen sind. Nun, ihr seid alle so schlau, dass ihr wisst, okay, sowas muss man nicht ernst nehmen. Aber in dem einen Moment, es gab so ein paar Dinge, die der Wahrheit entsprachen, und einige Dinge, die total irritierend waren. Und die entscheidende Frage in diesem Moment, ob du dem die 80 Euro überweist oder nicht, ist, kann ich ihm vertrauen? Wer ist das? Wer steckt da eigentlich dahinter? Und am Anfang, sage ich mal, war da so ein mittleres Vertrauen. So, ich würde sagen, dass ich dachte, ah Mist, ey, da sind wir wieder auf etwas reingefallen und jetzt haben wir wahrscheinlich keine andere Wahl, als das zu zahlen. Und dann haben wir Fragen gestellt, dem Ganzen mehr auf die Spur zu kommen und mehr und mehr. Und umso länger wir mit ihm redeten, umso geringer wurde das Vertrauen in diese Person. Umso größer wurde das Misstrauen. Und am Ende, nach 10, 15 Minuten, konnten wir mit großer Sicherheit einfach auflegen, weil wir wussten, das war jemand, der null vertrauenswürdig ist. Dem würde ich keine 5 Euro überweisen. Das Entscheidende ist, wer ruft da an? Mit wem habe ich hier zu tun? Wenn Arthur heute nach dem Gottesdienst kommen würde und sagen würde, boah, Erwin, hast du gerade mal 50 Euro in bar? Kannst du mir die kurz leihen? Wenn ich die hätte, würde ich... Also ich habe nie Bargeld. Es ist eher andersrum. Meistens brauche ich was von Arthur. Aber ich würde keinen Moment überlegen und würde sie ihm geben. Natürlich, wir kennen uns viele Jahre. Ich weiß ganz genau, der wird mich jetzt nicht wegen 50 Euro Ja? Aber wie sieht das aus, wenn ich in der Stadt jemanden begegne und der will 5 Euro haben? Der kann mir die überzeugendste Geschichte erzählen. Aber ich würde ihm keinen 5 Euro geben, geschweige denn 50 Euro. Was ist der Unterschied? Es hat etwas mit der Person zu tun. Und was ich über die Person weiß, wie viel Vertrauen ich zu dieser Person habe. In 2. Timotheus 1, Vers 2, da schreibt Paulus, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Wir können jetzt nicht tief auf die Situation eingehen, aber dieser Vers zeigt hier, warum kann Paulus inmitten von Leid, inmitten von Krise so voller Frieden sein, so überzeugt sein, weil er weiß, ich weiß, wem ich vertraue. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich weiß, wer das ist. Und deshalb vertraue ich. Und deshalb glaube ich. Und diese Tatsache ist für mich eine große Hilfe. Eine große Hilfe, wenn ich mit kranken oder verzweifelten Menschen für ein Wunder bete. Ich weiß, wenn es jetzt auf mein Maß des Glaubens ankommen würde, dann würde es nicht immer gut aussehen. Aber wir dürfen all unsere Hoffnung auf Jesus Christus lenken. Wir dürfen all unsere Hoffnung auf Gott setzen. Der Schöpfer des Universums, dem nichts unmöglich ist. Der einzige Weg, dass mein Glaube wächst, ist, dass ich mehr und mehr verstehe, wer Gott ist. Wer es ist, dem nichts unmöglich ist. Ich muss mir nicht irgendwelche Mantras aufsagen, nicht einfach nur, Chaka, du glaubst das jetzt. Nein, ich darf auf Gott schauen, weil all mein Vertrauen in ihm begründet ist. Wir dürfen uns sicher sein, ein Wort von ihm genügt. Er ist mächtig, er liebt, er meint es gut. Wir klammern uns deshalb an ihn. Wenn sich die Größe meines Glaubens aus der Größe der Person ergibt, der ich vertraue, dann gilt es, diese Größe immer mehr zu begreifen. Und ich möchte damit einem Bild abschließen. Ich bin gerne in den Bergen unterwegs. Und bei den Bergen ist es so, dass wenn du weit entfernt bist von einem Berg, den du vielleicht auch besteigen willst, wenn du weit davon entfernt bist, dann guckst du auf diesen Berg und er erscheint dir winzig klein. Du hältst deinen Daumen hin und der Berg scheint noch nicht mal so groß zu sein wie die Breite deines Daumens. Klein, winzig. Und dann näherst du dich dem Berg. Und du merkst von Schritt zu Schritt, wenn es weit, sehr weit entfernt ist, vielleicht von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute wird dieser Berg größer und größer und größer. Nun, verändert sich tatsächlich etwas an der Größe des Berges? Natürlich nicht. Manchmal ist unsere christliche Sprache auch ein bisschen missverständlich, wenn wir sagen, wir wollen Gott groß machen. Nein, wir verändern gar nichts an Gottes Größe. Wir können Gott nicht kleiner machen, wir können Gott auch nicht größer machen. Aber während ich auf dem Weg bin und mich dem Berg nähere, wird mein Verständnis, meine Erkenntnis von der Größe dieses Berges immer realistischer, immer tiefer und immer breiter. Ich verstehe mehr und mehr, wie groß dieser Berg wirklich ist und irgendwann stehe ich davor und komme aus dem Staunen nicht mehr heraus und merke plötzlich, vor 2 Stunden war dieser Berg noch kleiner als mein Daumen. Aber jetzt erkenne ich, wie winzig ich im Vergleich zu diesem Berg bin. Und wisst ihr, das ist die Erfahrung, die wir immer wieder bei Gott brauchen. Wenn wir weit von Gott weg sind, vielleicht einen kleinen Glauben haben, dann kommen wir auch in den Himmel. Dann hindert das Gott nicht, Wunder in unserem Leben zu tun. Aber wir werden nicht den Frieden in unserem Leben haben. Wir werden vieles nicht erleben, weil wir Gott gar nicht darum bitten. Wir werden Gott nicht vertrauen können, weil wir seine Größe und Allmacht nicht erkennen. Dafür braucht es den Weg in seine Nähe. Gottes Nähe zu suchen und die Breite, die Tiefe, die Höhe seiner Liebe, seiner Kraft, seiner Macht, seiner Güte und seiner Freundlichkeit zu erkennen, ist der beste Weg, damit dein Glaube groß wird. Und ich möchte jetzt einfach 2-3 Minuten geben, um das zu tun. Ich darf die Musiker nach vorne bitten. Aber bevor wir das letzte Lied singen, werden wir 2-3 Minuten Zeit haben, wo du einfach zu Gott kommen kannst. Vielleicht hast du eine aussichtslose Situation, in der du drinsteckst. Dann möchte ich dich ermutigen, dich neu auf Gott zu werfen und zu sagen, Gott spricht nur ein Wort, dir ist nichts unmöglich. Ich will dich ermutigen, groß zu glauben. Und auch wenn du den Eindruck hast, dein Glaube ist gerade winzig klein, ganz neu mit diesem kleinen Glauben Gott zu vertrauen. Gott, dem nichts unmöglich ist. Vielleicht ist es auch Zeit, Buße zu tun. Vielleicht bist du gar nicht in der Krise, sondern es ist alles gut. Und du hast den Eindruck, ich habe alles im Griff. Dann ist es vielleicht Zeit, Stolz abzulegen, weil dieser Stolz das größte Hindernis ist für einen großen Glauben. Ich wünsche dir Gottes Segen für die nächsten Augenblicke. Amen.